Herzlich willkommen bei Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir streifen weiter durch die Fußballrepublik, Norden, Osten, Süden, heute Westen. Spieler, Trainer, Entscheider, Fußballfreunde, manchmal auch Skeptiker. Jede Meinung ist wichtig, wird akzeptiert und bringt uns weiter. Heute sind wir unter dem Bayerkreuz in Leverkusen und haben den Chef zu Gast, Fernando Caro.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Du bist ja Barcelona-Fan.
Zur Meisterschaft von
Barcelona?
Die ist noch nicht fest. Und außerdem bin ich nicht mehr Barcelona-Fan. Ich bin jetzt nur Leverkusen.
Ach, tatsächlich. Ist die Liebe, nein, nicht
ab. Die Liebe ist schon ein bisschen verrostet.
Tatsächlich? Bisschen, ehrlich?
Bisschen, ja.
Oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist so. Verrückt. Unter dem Bayerkreuz, das ist ja so ein Begriff aus den, ich weiß jetzt gar nicht, so 80ern, ne? Fußball unter dem Bayerkreuz. Wann ist dir das zum ersten Mal so über den Weg gelaufen? Unter dem Bayerkreuz,
was auch immer. Unter dem Bayerkreuz, ich bin kein Mensch von solchen Slogans oder sowas. Also mir ist nur Bayer Leverkusen in meinem Kopf gewesen, aber unter dem Kreuz, also das ist vielleicht, seitdem ich in Leverkusen bin, dass ich mir bewusst bin, dass der Kreuz hier so wichtig ist, der Bayerkreuz bei Leverkusen.
Und diese Fußballmannschaft?
Besonders abends, wenn
ja,
das
gut
leuchtet.
Das aber ist das schön. Ist ja schon irgendwie, wie soll man sagen, das ist ja schon ikonisch eigentlich hier.
Ja, deswegen. Aber das habe ich erst, seitdem ich hier bin.
Ja. Und wann ist dir diese Fußballmannschaft mal so das erste Mal so richtig über den Weg gelaufen als Supersportfan?
Wahrscheinlich früher, aber eingeblendet ist tatsächlich Unterhaching. Mhm. Unterhaching war schon, da habe ich in München gelebt, das war schon für mich ein Schock, dass Leverkusen nicht Meister wurde. Und seitdem wollte ich, dass die mal Meister werden.
Ja. Und als dann der erste Kontakt war, nach dem Motto, Herr Caro, können Sie sich das vorstellen, hier Chef zu werden? Hast du gedacht, ach, cooler Verein? Bayer hat es ja manchmal auch schwierig, so eine ganz große Akzeptanz zu finden, weil Bayer und diese ganze Geschichte, die dahinter steckt.
Nee, bei mir hatte Bayer Leverkusen immer ein super Image. Ich habe gedacht, Verein mit Potenzial nach oben, weil Titel noch nicht so viele da waren. Und das war das Erste, was ich gedacht habe. Da kann man wirklich noch was holen.
Ja, okay. Und der Bill Anderson ist ja Chef, also Bayer ist ja jetzt ein Ami quasi. Wie oft seid ihr so im Kontakt und fragt er, spielen wir in der nächsten Saison in der Champions League oder wie ist so der Draht zu den?
Gut, der saß jetzt neben mir beim Dortmund-Spiel. Der kommt oft zu spielen, nicht nur heim, sondern auch auswärts. Also der genießt es schon, kommt oft mit seiner Frau Kathy und dem interessiert das. Und ich habe ihm am Wochenende ein bisschen was erzählt zur Taktik und zum Spiel.
Ja, tatsächlich. Kann er das alles nachvollziehen? Ist er
interessiert? Ja, der ist auch, sehr ja? interessiert. Der ist okay. immer interessierter und es freut mich, dass ihn das interessiert.
Ja, und wie anders tickt so ein Mensch, der amerikanisch groß geworden ist, anders als ein Spanier oder als ein Deutscher, kann man das sagen?
Ne, man kann natürlich sagen, dass das Fußball in Amerika nicht den Stellenwert hatte oder hat, wie es in Europa hat. Und deswegen hat er vielleicht andere Sportarten mehr verfolgt in seinen jungen Jahren. Aber er hat sich sehr stark integriert und ist jetzt wirklich Fan von Bayern 04 Leverkusen.
Mhm. Meine Frau war hier Athletin auch unter dem Bayerkreuz. Die war Leichtathletin.
Und welche Strecke?
Die war Hochspringerin.
Ah, Hochspringerin.
Ja, ja. Okay. Mit Heike Henkel damals.
Diese. Oh.
Ja, die waren gut. Hatten ja einen tollen Trainer auch damals. Da ist mir mal eine peinliche Situation passiert. Da saßen wir auch so am Tisch und neben mir mit so Tischkettchen saß nur Schneider stand da drauf. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, was spielst du denn hier eigentlich für eine Rolle? Und da sagt er, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG. Aber er fand es ganz lustig, dass ich ihn nicht kannte.
Aber ich habe von Kalli viel von ihm gehört.
Ja.
Der wohnte ja neben Kalli.
Ja, toller Mann.
Also ja, der war sehr schnell in Entscheidungen und sehr pragmatisch.
Ja, total, total. Ist das jetzt auch so, schnell in Entscheidungen, sehr pragmatisch? Konntest du da viel Einfluss nehmen und das ein bisschen verändern, dieses Bayer?
Ich glaube, dass wir einen Gesellschafterausschussvorsitzenden haben, Werner Wenning, der die Erfahrung hat aus der Wirtschaft, der die Bayer AG gut kennt und der auch weiß, dass im Fußball schnelle Entscheidungen auch ein Erfolgsfaktor sein können. Und von daher versuchen wir, wenn es um sportliche Entscheidungen geht, schnell zu sein.
Aber du kommst ja, da kommen wir gleich noch zu, ja, aus dem großen Business sozusagen. Also wo Entscheidungen lange reifen und auch oft überlegt werden, das müssen wir mal mitnehmen in andere Ausschüsse und so weiter und so weiter. War das eine große Umstellung für dich zu sagen, okay, jetzt brauche ich viel Emotion, schnelle Entscheidungswege. Das ist ja oft anders als in der großen Wirtschaft.
Nee, für mich war das relativ, es war nicht schwierig. Ich habe aber in den ersten 100 Tagen, wie ich immer mache, wenn ich eine neue Position einnehme, viel analysiert und meine eigene Diagnose getroffen, wie die Lage ist. Und dann bin ich in Medias Res in Action gegangen. Und es gibt, ich mache auch ab und zu mal auch Vorträge, wo ich sage, das sind die Sachen, die in der Wirtschaft und im Fußball genauso sind.
Mhm, welche sind das?
Ja, man muss ja auch, man muss führen, man muss Entscheidungen treffen, man muss eine Strategie haben. Man hat auch bestimmte Messfaktoren, die man messen kann. Aber es gibt auch Sachen, die ganz anders sind. Und das habe ich auch natürlich berücksichtigt.
Und welche sind ganz anders? Oder was ist am, wo ist der Unterschied am größten?
Gut, erstmal ist es extrem kurzfristig, weil du eigentlich jede 3 Tage spielst. Und wenn du natürlich strategische Entscheidungen treffen musst, musst du aufpassen, dass du die dann nicht triffst mit einer Emotionalität eines Spielausganges. Also,
das ist deine große Stärke?
Nee, das ist sozusagen, da muss man es berücksichtigen, dass man auch bestimmte Termine oder strategische Themen vielleicht außerhalb der Saison trifft oder unabhängig von Spieltagen. Also Kurzfristigkeit ist sehr, sehr extrem. Dann ist natürlich der Faktor, man muss ja im Sport, versucht man ja sportliche Ergebnisse oder die sportlichen Ziele sind das Wichtige, nicht die finanziellen. Man hat bestimmte Ressourcen, mit denen man umgehen muss und mit diesen Ressourcen versucht man ja, die sportlichen Ergebnisse zu maximieren. Das ist anders in der Wirtschaft. Da versucht man eher, die wirtschaftlichen Ergebnisse zu maximieren, nicht die sportlichen. Dann hast du natürlich auch Fans, die im Fußball eine wichtige Rolle spielen, die du in der Wirtschaft nicht hast. Du hast die Öffentlichkeit, die Presse. Das ist das, wovor ich am meisten Respekt gehabt habe. Ich habe die ersten Jahre nie Live-Interviews gegeben, weil ich mich auch kenne. Ich bin auch emotional und da musste ich mich nicht umstellen. Und ich weiß, dass es natürlich andere Auswirkungen hat, je nachdem, was man sagt. Und ich habe nur am Anfang geschriebene Interviews, die ich vorher dem Rudi gezeigt habe, wo wir dann redigiert haben.
Ah, tatsächlich?
Ja, ja, also das ist diese Öffentlichkeitswirksamkeit im Fußball ist schon eine ganz andere Sache, die in der Wirtschaft so nicht da ist.
Aber weil ich ja weiß, dass du dich immer gut auf alles vorbereitest, natürlich auch auf unseren Termin heute, hast du dann auch Medientraining gemacht, richtig?
Ich habe auf jeden Fall ein Gespräch mit Tom Bartels gehabt.
Ah, okay.
Und mich dann ein bisschen darauf vorbereitet, aber es wurde mir gesagt von der Bayer AG, es wäre nicht schlecht, aber ich habe es am Ende, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Ich hab viel beobachtet und in den ersten Jahren auch viel von Rudi gelernt.
Rudi ist auch sehr emotional. Der hat mich auch ein paar Mal richtig dazwischen genommen in den Interviews.
Das habe ich auch mitbekommen und mitverfolgt, aber ich glaube, dass ich da einiges mitnehmen konnte und lernen konnte. Und von daher, nur ich habe am Anfang beim einem Interview so viel redigiert, dass gar nicht erschienen ist. Das habe ich Rudi gesagt. Rudi, ich habe so viel redigiert, dass gar nicht erschienen ist. Ach, mir ist das nicht passiert. Ich dachte, ja, du bist Rudi Völler, ich bin nur Fernando Carro.
Ach, herrlich.
So ist es halt.
Ja, weil du eben gesagt hast, nach den ersten 100 Tagen, ist ja spannend. Jetzt sind es schon 8 Jahre, ne? Also sind es ja schon 2500 Tage.
Ja, viele Tage.
Viele Tage. Würdest du das alles normal so machen?
Ich glaube, ich hab wirklich sehr, sehr gute und wichtige Entscheidungen am Anfang dieser 100 Tage getroffen, ja. Ich würde bestimmt innerhalb der Jahre, habe ich schon Entscheidungen, die ich vielleicht jetzt anders treffen würde, wenn es um Verlängerung von Spielerverträgen oder anderer Sachen geht. Aber die richtigen personellen Entscheidungen, die ich getroffen habe am Anfang, wo ich im Prinzip Simon Rolfes als Sportdirektor unter Rudi da hochgehoben habe oder die Entscheidung, auch ein paar personelle Veränderungen im Führungsteam, auch Kommunikation, Direktion, Kommunikation, Vertrieb und so zu ändern. Einige Sachen, die ich in den ersten 100 Tagen getroffen habe, was die Organisation angeht, nicht so sehr den Sport, das würde ich nochmal machen, ja.
Mhm. Und bist du da eher als emotionaler, sportbegeisterter Mensch rangegangen und hast die Entscheidung getroffen oder als rationaler, der den Background hat, den wir gleich nochmal beschreiben, also mit den Positionen, die du in der Wirtschaft bekleidet hast?
Also die Frage war, ob emotional Sport oder rational Wirtschaft? Ja. Emotional Wirtschaft. Also ich habe immer die Fähigkeit, ich will ja nicht gut über mich reden, aber ich bin ja sozusagen in mich Spanier, deutsch ausgebildet. Also bei mir gibt's den Spanier und den Deutschen. genauso gibt es bei mir den sozusagen Manager oder Witz und den Sportler. Und ich glaube, die Fähigkeit, diese beiden Sachen zu kombinieren und nicht extrem zu gehen, die Fähigkeit habe ich. Und ich hab mich an den Sportthemen angepasst, die es notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Also bei mir geht's immer um Erfolg. Und ich tue alles, um Erfolg zu haben. Egal, wie schwierig die Entscheidungen sind oder egal, wie emotional und unemotional die sind, sondern bei mir geht's immer um Erfolg.
Aber das muss doch ein Mann aus der Wirtschaft wahnsinnig machen. Also wenn ich jetzt gut vorbereitet bin und hart arbeite, ist es ein großer Faktor, dass ich wirtschaftlich irgendwie und die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich wirtschaftlich erfolgreich bin. Das ist, würde ich mal sagen, eine Grundvoraussetzung, die den Erfolg relativ wahrscheinlich macht. Das ist im Sport ja ganz anders. Da kannst du wirklich tolle Entscheidungen treffen und am Ende
ja,
geht's doch nicht in den 90 Minuten.
Ich habe vier Sachen vorgenannt, die unterschiedlich sind. Ne? Das Thema Sport und das Thema Fans und das Thema Kurzfristigkeit und das Thema Öffentlichkeit. Und den fünften habe ich nicht genannt, das ist genau der. Du musst akzeptieren, dass du nur Wahrscheinlichkeiten des sportlichen Erfolges erhöhen kann, aber die direkte Einflussnahme haben am Ende nur die Spieler oben. Sogar der Trainer entscheidet auch nicht, ob der Elfmeter reingeht oder nicht. Das habe ich mit Peter Bosch oft besprochen am Anfang. Also von daher,
das ist gerade Meister geworden wieder.
Ne? Ja, ich habe ihn gratuliert sofort. Das musst du akzeptieren und das ist eine der ersten Gespräche, die ich auch mit Rudi hatte. Der hat zu mir gesagt, oben in seinem Büro, Fernando, wir können hier die besten Entscheidungen treffen, wenn am Ende auf dem Fußballplatz die Ergebnisse nicht stimmen, haben wir eine Scheißarbeit gemacht, obwohl wir genau dieselbe gute Arbeit gemacht haben, wie wenn die Erfolge kommen. Das musst du erstmal akzeptieren, das ist so. Das ist tatsächlich so.
Aber du bist ja totaler Sportfreak, ne? Also ich weiß ja, dass du manchmal auf mehreren Monitoren irgendwas guckst und schaust und auch Dinge danach legst, dass bloß alles irgendwie bei dir ankommt. Also Sport ist bei dir auch Multitasking quasi.
Ja, ja, gestern Sonntag zum Beispiel habe ich Paris-Roubaix geguckt, Masters Augusta, ja. Dann die Bundesliga und dann noch Tennis. Also von daher.
Gut, das war ja also Endspiel natürlich, Sinner Alcaraz.
Ja.
Ja, da schade. War ich auch, ja gut, verstehe ich aus deiner Sicht, verstehe ich das. Dann Golf habe ich auch geguckt, Paris-Roubaix habe ich auch, ich meine, diese Strecke ist ja
der Wahnsinn, ne? Und der Fanat am Ende, Wahnsinn,
ja, unglaublich. Ja, ja, also alles. Das geht zu Hause auch so durch, wenn auf mehreren Monitoren.
Wenn meine Frau und meine Kinder da sind, darf ich das nicht immer so machen. Aber gestern war ich alleine zu Hause in Düsseldorf. Ich habe den Holger und den Simon ein Foto geschickt, wo die vier Screens zu sehen sind.
Das ist dann Entspannung für dich, ja? Auf vier Screens.
Das ist Entspannung.
Ja,
ja, Wahnsinn. Ich habe es genossen gestern.
Gut, jetzt gibt's ja viele schlaue Menschen, die sich mit Entspannung und was strahlt alles auf einen ein, ne? Also Social Media oder auch Monitore, Bildschirme. Also ausruhen, irgendwie mal Büchlein lesen oder mal die Gedanken schweifen lassen, das ist
ja,
das
lesen schon, ja? Aber ich muss so viele Presse und so viele Artikel lesen, dass ich das Buch lesen habe ich gemacht, als ich Chef des Buchclubs war.
Okay.
Da habe ich viele Bücher gelesen, jetzt lese ich weniger Bücher, dafür mehr Zeitungen und Zeitschriften und Social Media verfolge ich ein bisschen nur.
LinkedIn habe ich gesehen, da bist du
ja, ab und zu aktiv. Ja. Aber ich verfolge auch ein bisschen Instagram und so und Facebook, aber wenig. Aber ich bin nicht derjenige, der sozusagen jetzt die Entspannung eines Spaziergangs, um da in Gedanken zu schweifen. Ich bin jemand, der eher in Gesprächen zu Entscheidungen kommt, der eher nachts, wenn ich schlafe, auch mal Ideen habe. Aber diese Entspannung durch, meine Frau sagt immer, du musst doch, wenn das Wetter gut ist, musst du doch an dem Sonntag da rausgehen in die frische Luft. Sehr deutsch, frische Luft. Gestern habe ich mich nicht rasiert und bin auch nicht in die frische Luft, weil ich habe nur den ganzen Tag von morgens abends Sport geguckt und gelesen.
Und was wird dabei gegessen? Flips oder auch was Gesundes?
Ich habe bei Pasta und Sandwiches gegessen.
Okay, also ins Italienische abgeschweift zu sagen. Was ist mit Schlafen? 6 Stunden, 8 Stunden, 5 Stunden?
Ja, heute habe ich glaube ich 5,5 geschlafen. Ich versuche 6 zu schlafen.
Und das gelingt meistens?
Gestern war das Masters um 1 oder so fertig, ja, dann bin ich um 1:30 ins Bett und bin heute Morgen um kurz vor 7 aufgestanden, also ein bisschen weniger wie 6 war das.
Ich habe gelesen, 7.990 Telefonnummern, wahrscheinlich sind es jetzt schon 8.000.
Sind ein paar mehr jetzt, glaube ich.
Ja. Ehrlich, tatsächlich, wie viel sind es jetzt?
Ja, weiß ich nicht, können wir ja gucken. Ich glaube, ich habe letztes Mal vor kurzem geguckt, weil ich da ein iPhone gewechselt habe und da muss ich gucken, dass alle Kontakte wieder da sind. Und das ist,
aber wie kontrollierst du das, ob alle 8000 wieder da sind?
Ich meine, ja gut, nur die Anzahl. Ich schreibe mir das vorher auf vor der Änderung und dann gucke ich, ob die alle da sind. Ne? 8574.
Gut, dann habe ich eine alte Zahl. 8500, okay, das ist, ist für die meisten.
8574, ja.
Gut, das ist für die meisten unvorstellbar, okay. Wo gehst du sofort dran, wenn Uli Hoeneß anruft? Oder wo gehst du nicht dran?
Ja, Uli Hoeneß hat mich noch nie angerufen.
Tatsächlich nicht?
Nee, klar, Kalle Rummenigge hat schon öfters angerufen, aber Uli Hoeneß nicht, ne.
Weil? Seid ihr zu weit auseinander?
Ja, wir sind eine andere Generation auch und so, aber der war ja operativ nicht so stark, als ich angefangen habe, 2018.
Ja, aber wenn du doch, ich hätte jetzt gedacht, dass ihr, also ihr tickt ja gleich und wollt erfolgreiche Fußballvereine.
Ja, wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns gerne und wir sind beim Essen dabei, aber dass der mich jetzt anruft oder ich ihn anrufe, nein.
Hättest du Lust?
Auch Herbert Heiner nicht. Also meine Nummern in München sind Jan Dresen und Kalle Rummenigge. Mhm.
Das wundert mich jetzt fast ein bisschen, weil ich denke doch, dass beide auch so neugierig sein müssten, um sich mit dir auszutauschen, wie ihr das hier so macht. Also, oder waren die beleidigt, dass ihr Meister geworden seid und Doublesieger?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Herbert Heiner hat lange nicht gewusst, was ich hier mache.
Tatsächlich?
Das würde ich so sagen. Also ich
das glaube, hört sich jetzt nicht nach großer Umarmung an.
Nein, ich glaube, dass der Operativ, der ist ja Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat muss ja nicht wissen.
Ja gut, weil Ex-Adidas-Chef, bringt ja schon eine gewisse Wucht mit, ne? So, oder überschätze ich das?
Weiß ich nicht. Also mein Ansprechpartner ist Jan Dresen, er macht das hervorragend und wir haben eine sehr enge und gute Beziehung und wir können über alles reden und uns auch schimpfen und auch hart verhandeln, aber wir schätzen uns beide. Und Kalle Rummenigge schätze ich immens. Also ich habe auch einiges von ihm gelernt und ich habe ihm auch einiges zu verdanken, was sozusagen die Gremien und die Sportpolitik angeht. Mit dem habe ich mich ausgetauscht.
Die internationalen Gremien.
Ja, habe ich am Anfang mit ihm auch gute Gespräche geführt. Einmal mit Uli und mit ihm zusammen beim Spiel, aber das sind die beiden, mit denen ich eigentlich von Bayern München am meisten rede. Ja. Mhm.
Hättest du Lust, mal da zu arbeiten bei Bayern?
Oh, nein.
Weil die ganz anders sind?
Nein, weil ich jetzt Leverkusen bin.
Ja, aber du bist ich ja auch Sportfan. Ich weiß schon.
Als Leverkusen nicht bei Bayern München arbeiten. Nein, nein.
Okay.
Hat der Rudi nicht gemacht, hat der Simon nicht gemacht, haben viele nicht gemacht.
Ja.
Obwohl die Angebote gehabt haben. So wie ich höre.
Okay. Also stimmt es. Gut.
Aber, vielleicht habe ich zu viel wieder gesagt.
Nein, aber wie groß ist denn der Unterschied? Also wenn du jetzt hier Bayer hast, also mit der Struktur, wie sie nun mal ist, ne, wo ein Werk dahinter steht oder ein Konzern, ja, und die Bayern haben Allianz, Audi, Adidas, wer da noch alles mit rumturnt. Wie groß ist dieser Unterschied dieser beiden großen Vereine?
Ja,
von der Struktur, von der Denke, von der Herangehensweise, von der Emotionalität, von.
Also ich glaube, dass die Vereine, die es gewohnt sind, immer zu gewinnen, wie Bayern München oder auch vielleicht Real Madrid und so, eine gewisse, nicht Arroganz, aber eine gewisse innere Sicherheit haben, die auch tragen und die es auch möglich macht, dass die so oft so viel gewinnen. Also im positiven Sinne meine ich jetzt, ne? Also ich glaube, die haben erstmal top Arbeit gemacht, alle. Herbert Heiner, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, Jan, die machen eine top Arbeit. Aber die innere Kultur des Vereins ist schon so geprägt, dass die es gewohnt sind zu gewinnen. Das macht es vielleicht einfacher zu gewinnen. Aber ich glaube, dass die, wenn man jetzt Arsenal zum Beispiel sich anguckt, so einen richtigen Schritt, um nach 22 Jahren Premier League zu gewinnen, das ist auch eine Bürde. Genauso wie es bei uns in Leverkusen 120 Jahre keine Meisterschaft und immer sozusagen die Jahre davor oder viele Jahre Zweiter geworden. Das macht was mit der Kultur und dem Verein. Und ich glaube, dass diese gewisse, ich weiß nicht, ob es Arroganz nennen soll oder Selbstsicherheit oder so, die solche Vereine haben. Ich beneide das. Ich hätte das gerne hier bei uns auch, muss ich ehrlich sagen.
Wollte also ich gerade sagen, das wäre ja was man kopieren müsste, wenn es geht.
Ja, aber das ist natürlich nicht zu kopieren. Hm. Das kannst du nur kopieren, wenn du 20, 30, 40 Jahre erfolgreich bist. Kannst du nicht in einem Jahr oder zwei Jahre kopieren. Also ich als ich gekommen bin, habe ich schon große Sehnsucht nach Titel hier gesehen oder gespürt. Auf der gleichen Seite auch eine gewisse Unsicherheit, ob wir in der Lage wären, das zu erreichen. Und ich war auch einmal mit Rudi essen, wo ich gesagt habe, Rudi, du bist schon Weltmeister, du bist schon Champions-League-Sieger. Wir müssen als Verein, die Bremse, die der Verein hat, irgendwie diese Handbremse, die müssen wir loslassen. Also wir müssen da aggressiver ran und überzeugter ran und ehrgeiziger, gieriger von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Mitarbeiter. Und das habe ich versucht, über die Jahre aufzubauen, aber das ist nicht einfach.
Und so haben sie dich auch gekriegt für diesen Job sozusagen. Damit du, ja, weil du diese Sehnsucht mit erfüllen wolltest. Also du warst ja sozusagen überqualifiziert, wenn man das so.
Ja, ich weiß nicht, überqualifiziert. Auf jeden Fall habe ich ja immer viele Angebote, wo nennt das? Und ich wollte am Ende auch wieder immer im Sport rein. Als ich bei Bertelsmann angefangen habe, wollte ich eigentlich zu den Sportrechten. Hm. Da hat die Personalabteilung gesagt, da kann man nichts lernen. Also ich wollte immer, ich habe in allen meinen Stationen in der Wirtschaft auch, ich habe Bücher, Sportbücher zum Beispiel in den Buchclub reingebracht. Ich habe, also in Fahrschulverlag habe ich mit Perico Delgado und mit Emilio Villota Formel 1 Fahrer, also ich habe immer eine Beziehung zum Sport gehabt in den unterschiedlichen Rollen, die ich hatte. Ich hatte in Spanien, als ich Chef von Bertelsmann, habe ich ein Programm mit Sportlern, mit dem Olympischen Komitee gemacht. Also ich habe immer eine Beziehung zum Sport gehabt und ich wollte in meiner letzten Zeit in der etwas im Sport schon machen. Mhm. Das war schon ein Wunsch von mir. Und weil das meine Leidenschaft ist.
Hattest du so Idole? Hast du selber mal gekickt früher?
Ich habe selber gekickt. Ich wollte auch selber Profifußballer, aber da war ich, hat nur gereicht für die Mannschaft der Schule, aber nicht für mehr.
Welche Position?
Neuner.
Neuner, okay. Ein Rudi Völler sozusagen.
Ja.
Ah, nicht schlecht. Gut.
Schneller Neuner damals. Ja. Hab noch Leichtathletik gemacht und Tennis gespielt. Also ich habe versucht, vieles zu kombinieren. Am Ende kann man nicht alles machen. Man muss sich fokussieren.
Ich stelle unsere Gäste immer so ein bisschen vor, sag, wo wir sind und was sie schon alles gemacht haben. Für Leute, die vielleicht deinen Weg nicht ganz so verfolgt haben, vor allem dem vor Bayern 04. Also Name ist klar, Fernando Caro de Prada. Geboren 1964 in Barcelona. Nicht mehr so richtig Barcelona-Fan, wie ich gerade neu gelernt habe. Nur neben Bayer 04 Leverkusen hat er aber noch zwei Karten im Camp Nou.
Ist das noch richtig? Wobei der Camp Nou noch nicht fertig ist.
Von ja gut, aber theoretisch gibt es sie noch. Oder die gibt es
auf jeden Fall. Die gibt es.
Wollte ich gerade sagen. Also ja. Stimmt es denn, dass Barcelona auch interessiert war an deiner Expertise, an deiner, dass du
gut, da meinst? Gut, der Laporta, der Präsident, hat mir in Rom gesagt, beim IFC-Kongress, wusstest du, Fernando, dass du auf der Liste warst für CEO von Barcelona? Ich dachte, nee, wusste ich nicht, aber ich hätte abgesagt. Ja, warum? Ja, weil der CEO da nichts zu sagen hat.
Ach, okay.
Gut, bei gesagt, da hast du recht.
Ja, ja, okay. Gut, das ist ja bei Madrid, bei Perez genau das Gleiche. Ich glaube, der kann kommen, wer will. Am Ende entscheidet Perez oder Laporta. Ist das so?
Das, ich bin da nicht drin, aber von Madrid habe ich das ein bisschen mehr gehört jetzt.
Gut. Nationalität Spanisch. Dann eher Techniker und Denker, ist das so?
Techniker, also eher Menschen, also ich bin gerne mit Menschen zusammen. Zahlen und Menschen. Ich habe bei Bertelsmann mal so einen Film gemacht, wo ich gesagt habe, wenn du mit Menschen gut bist und mit Zahlen gut bist, da bist du bei Bertelsmann erfolgreich. Und ich bin mit Menschen, glaube ich, ich kann mit Menschen gut umgehen und ich mag das auch, aber ich bin auch sozusagen analytisch, ingenieurmäßig gut mit Zahlen.
Jetzt hätte ich hätte ich fast gedacht, das ist sogar ein kleiner Widerspruch. Entweder kann man gut mit Zahlen oder gut mit Menschen.
So denken Deutschen.
Ja?
So denken okay. Deutsche.
Gut.
Deutsche denken so. Ich wurde auch bei Marc Wössner vorgestellt, dass ich bei Bertelsmann angefangen habe, der kann die eigene Großmutter verkaufen. Mhm. Ich glaube, ich bin auch ein guter Vertriebler. Mhm. Kann auch verkaufen.
Also hat er recht.
Nein, aber man kann auch analytisch gut sein. Und trotzdem vertrieblich orientiert sein.
Aber es ist interessant, dass du das sagst, dass es typisch deutsch ist.
Das ist typisch deutsch, ja.
Okay.
Das ist in Schubladen gedacht, ne?
Ja.
Also man kann emotional sein und trotzdem sehr analytisch. Und das ist ja das, was ich sage. Ich bin deutsch erzogen und Spanier.
Mhm.
Und ich bin auch ein anderer Mensch und eine andere Führungskraft in Spanien wie in Deutschland. Hier ist man mehr primus inter pares. In Deutschland ist man mehr, in Spanien ist man mehr Chef. Ich habe auch meine Diplomarbeit und Überführung im Vergleich Spanien-Deutschland gemacht. Und das ist das typische.
Das ist spannend.
Das ist das typische, wie sagt man das? Ein typisches Klischees oder Schubladendenken.
Und was fällt dir leichter, Chef in Deutschland oder Chef in Spanien?
Ich arbeite lieber in Deutschland. Weil ich bin jemand, der auch direkt Feedback erwartet, auch wenn es schlecht ist. Ich kann konstruktive Kritik gut ertragen. Ich verteile sie auch.
Mhm.
Und in Spanien ist man nicht so direkt. Da ist es eher so, da muss man ein bisschen mehr hinterher. Und wenn du hier was entscheidest, dann stehen alle dahinter und dann wird das auch gemacht. Wenn Deadlines gesetzt werden, werden die auch eingehalten. Mehr in Spanien muss man mehr Druck ausüben, damit man auch die Deadlines einhält. Ein bisschen so. Mhm. Also ich sag immer, das Beste ist in Deutschland arbeiten, in Spanien leben.
Machst du das? Bist du oft in Spanien?
Ich bin einmal im Monat in Spanien, wenn Länderspielpause ist.
Ja, okay. Gut. Verheiratet, drei Kinder. Die denken eher Spanisch oder eher Deutsch, die Kinder?
Das ist schwierig zu sagen. Die haben auch eine deutsche Erziehung, weil die haben deutsche Schule Barcelona, dann deutsche Schule in Gütersloh, dann deutsche Schule Madrid. Aber am Ende sind wir im spanischen Haushalt. Kann ich nicht beurteilen. Eher Spanisch wahrscheinlich.
Hm. Sternzeichen Nervensäge.
Sternzeichen Löwe.
Hat der Kicker mal geschrieben. Fand ich eigentlich, habe ich ein bisschen geschmunzelt.
Weil ich habe gehört, dass Nervensäge in Deutschland eine negative Konnotation hat.
Ja.
Ist das so?
Ich würde sagen, eher ja. Aber wo ich es gelesen habe, in Bezug auf Fernando Caro, habe ich irgendwie gedacht, habe ich geschmunzelt und habe gedacht, ich verstehe die Idee.
Und was hast du verstanden?
Er möchte immer weitermachen, er ist nicht zufrieden. Also Nervensäge heißt, Zweiter ist nicht gut.
Ja, wenn du das verstehst.
So habe ich das verstanden.
Ich bin natürlich schon penetrant, ich kann in die Details gehen, ich kann schon nerven. Aber Nervensäge klingt für mich eher, ich bin aber kein Deutscher, kann das nicht beurteilen. Nervensäge klingt eher so eher negativ. Also ich war über diesen Titel nicht zufrieden, aber
ist ja kein Titel.
Auf jeden Fall bin ich schon penetrant und bin ehrgeizig und verfolge die Ziele und kann schon, man muss sich auf mich einstellen können.
Ich mag dein Schmunzeln da, wenn du das sagst.
Ich bin nicht einfach, auch für meine Frau nicht.
Ja, warum nicht?
Ja, weil natürlich schon, wenn ich was will, will ich was. Also Neins akzeptiere ich selten. Mhm. Und ich checke nochmal und ich hintergehe und erfrage nochmal und ich gebe mich nicht zufrieden. Und das kann natürlich schon ab und zu mal nerven.
Aber du bist doch jemand, der sich sehr auch auf seine Mitarbeiter verlässt, also der dann auch gut abgeben kann.
Ja, ich kann auch delegieren. Ich vertraue auch. Aber das muss nicht immer sein und in bestimmten Situationen, bei bestimmten Themen mische ich mich auch mehr ein und will einfach das im Detail genau wissen. Und ja.
Okay, dann mache ich einen kleinen Einschub jetzt mit Erik ten Hag. Hast du dann was nicht genug hinterfragt? Bei eurem ersten Trainer in der Saison?
Also wahrscheinlich habe ich mich zu schnell von Simon überzeugen lassen, aber wir haben wahrscheinlich zu wenig beim United hinterfragt. Ich glaube, dass der Simon auch vom Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam überzeugt war. Und ich habe schon im Gespräch das Gefühl gehabt, dass er vielleicht bei Man United sich ein bisschen geändert hat. Und vielleicht haben Simon und ich da
eben zu sehr auf Ajax geguckt.
Zu sehr auf Ajax geguckt und zu wenig bei United nochmal hinterfragt. Aber das kann immer bei Personalentscheidungen, kann es auch mal falsch liegen. Und da muss man schnell reagieren.
Mhm. Ich fand nur, jetzt rückblickend ist es natürlich vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen unfair, aber weil das Delta irgendwie, also Anspruch, was er leisten sollte für Bayer, also nach dem Umbruch und so weiter und so weiter und das, was dann irgendwie dabei rausgekommen ist, das war ja so groß, das war so ein richtiges Mismatch. Also nicht, wir haben uns so ein bisschen vertan, sondern das war ja eigentlich von vornherein irgendwie, wenn ich auch mit den Leuten und den Spielern gesprochen habe hier in Leverkusen, die mir dann oder uns dann auch gesagt haben, ja, so ich so richtig weiß ich jetzt noch nicht, wie er sich das vorstellt.
Der damals, Trainer. Als er da war.
Ja, ja.
Am Anfang.
Ja.
Wo er noch da war.
Ja.
Ja, die Spieler haben natürlich nicht verstanden, was er wollte. Das war natürlich auch ein Hauptgrund. Also am Ende, wenn die Spieler verstehen, was der Trainer will, dann hast du natürlich viel gewonnen, ne? Aber ich bin ja auch jeden Tag in der Kabine und ich bin ja eng dran an der Mannschaft. Und gut, Training gucke ich nicht so oft, also das guckt der Simon eigentlich täglich. Und wenn dann natürlich Simon vom Training auch nicht überzeugt ist und die Spieler ihn nicht richtig verstehen, dann ist natürlich schon unsere Entscheidung, ist ja unser Fehler. Ich werfe ihnen gar nichts vor, dem armen Erik ten Hag, also ich werfe uns was vor, weil den Fehler haben wir gemacht, ne?
Ist ja eine faire Geste und eine gute Erkenntnis. Ja. Aber wir springen jetzt wieder ins Heute und Jetzt und das, was kommt, Fernando. In deiner, auch als Sportjournalist gearbeitet in Österreich.
Ja.
Warum hat dich das nicht so gepackt, wie uns das gepackt hat, der Sportjournalismus? Oder hat es vielleicht doch?
Nee, weil ich ungern schreibe.
Ach, tatsächlich?
Ich rede gerne, aber schreibe nicht so.
Okay.
Also ich hätte Fernsehen oder fette Radio machen können, aber nicht schreiben.
Ja, dann ja auch eine enge Beziehung zu Hans Kranke gehabt. Ne? Also ja,
immer noch.
Immer noch, genau. War ja letztens auch ein schöner Auftritt im Fernsehstudio bei Sky Austria.
So ist es.
Deine Mama hat ihm Deutsch, nee, Spanisch beigebracht.
Spanisch beigebracht, ja.
In Barcelona. Und daher habt ihr immer noch eine ganz andere ganz enge Bindung. Jetzt kommt halt das, was dich von vielen anderen Bossen unterscheidet, also internationale Stationen, Bertelsmann, Spanien, Deutschland, USA und so weiter und so weiter. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Oliver Kahn nehme oder andere geführte Bundesligisten, wo dann jemand kommt und sagt, ja, der hat ja da mal gespielt und so und kennt sich auch so ein bisschen in der Wirtschaft aus, dann denke ich immer, das ist ja irgendwie jetzt bei der Wucht, die so ein Fußballverein in der Bundesliga jetzt schon hat, also es gibt natürlich auch da Abstufung, ist ja klar. Braucht man da nicht viel mehr das, was du mitgebracht hast, als in Anführungsstrichen nur Fußballer gewesen zu sein und sich so ein bisschen dann auszukennen und ein bisschen gewachsen zu sein an und mit?
Also Schaden tut es nicht, wenn man die Fähigkeit hat, auch sich in Fußballer oder in ein Fußballleben rein zu versetzen und wenn man auch entsprechend ein Führungsteam hat, wo diese Erfahrung da ist. Also zum Beispiel die Kombination von Simon Rolfes und von mir ist natürlich ideal, weil er Fußballer gewesen ist, die Erfahrung gemacht hat und wir beide dann über unterschiedliche Themen auch diskutieren können. Oder ich mit Rudi am Anfang etc. etc. Ich glaube, dass es immer mehr gebraucht wird, ja, tatsächlich, weil das wird ja immer komplexer, professioneller, größer. Und von daher allein Fußballer gewesen zu sein, ist für mich nicht ausreichend, um so eine Position als Sportchef oder CEO oder im Management eines Fußballvereins zu arbeiten. Das ist für mich nicht ausreichend. Da muss man schon ein bisschen weiter sein. Den Willen auch zu haben, mehr zu arbeiten, weil es ist natürlich schon ein anderes Erwartungen an die Arbeit, ne? Also nur morgens zu trainieren und nachmittags wieder zu Hause zu sein. Und von daher, ja, aber ich glaube, das kommt immer mehr und mehr, ne?
Ja, das würde ich auch sagen. Wie viel, wenn man jetzt bei Bertelsmann im Vorstand war oder ist, wie viel muss man da arbeiten in der Woche? Kann man das sagen?
Viel. Sehr viel. Also in Stunden habe ich das nie. Aber ich habe das nie gemessen, aber sehr viel.
Hm. Und wenn du jetzt, ich weiß, es ist Klischee, aber trotzdem, deswegen bemühe ich das mal, jetzt bist du mit jungen Männern zusammen, die 20 plus sind, Millionen verdienen, dann um 13 oder 15 sagen so, mach's gut, auf Wiedersehen, bin jetzt mal weg. Ist das nicht irgendwie, wie soll ich sagen, unverhältnismäßig Verdienst und Aufwand?
Für mich ist das nie so gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ich schon in den jungen Jahren, wo ich 10, 15 war, diese Diskussion mit meinem Vater hatte, weil er hat das immer kritisiert, dass die Fußballer schon damals, obwohl das nicht so viel war, so viel verdienen. Und ich habe gesagt, das ist Angebot und Nachfrage. Wenn das so bezahlt wird und wenn es so wenige Gute gibt und die so gut bezahlt werden, und dann ist es für mich absolut okay. Also es ist eine Frage des Angebots und der Nachfrage. Und das habe ich nie hinterfragt und werde auch nie hinterfragen. Das ist der Markt und ich bin ein liberaler Mensch und der Markt entscheidet.
Hast du denn Schmerzen, wenn einer 10 Millionen plus verdient, so als Chef?
Nö, wenn er auch die Leistung bringt. Ich habe eher Schmerzen, wenn die Leistung dann nicht gemacht wird.
Dieses 50 plus 1, das würde ich gerne noch mit dir besprechen. Es muss ja aus, als Bayer ist natürlich jetzt noch eine besondere Konstellation, weil das Werk dahinter steht, ist ja auch viel diskutiert, genau wie Wolfsburg und. Aber da kann doch 50 plus 1, kann doch dann irgendwie nicht richtig sein aus deiner Sicht.
Nein, für mich ist 50 absolut falsch, aber ich habe mich schon damit abgefunden, dass der deutsche Fußball eine Art 50 plus 1 will. Wie auch immer die Lösung sein wird, damit wir alle reinpassen. Und das verhandeln wir gerade mit allen, aber für mich wäre die Lösung sehr einfach. Es gibt es nicht und jeder Verein kann für sich entscheiden, ob die Investoren reinnehmen oder nicht. Aber das wird in der Bundesliga so nicht gewollt und damit...
Aber was würde sich verändern? Ich, weil Bundesliga, Kulturgut und keine Ahnung, das ist ja bei uns wie soll ich sagen, also bei uns typisch deutsch, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, wenn's geht. Ja, 50 plus 1 gehört wahrscheinlich dazu. Was würde sich denn am meisten verändern?
Also ich bin überzeugt, nichts, wenn man das richtig macht. Ich bin überzeugt davon, wenn du einen richtig fit und proper Test für mögliche Investoren. Erstmal muss ein Verein entscheiden, ob er den Investor in der Mehrheit reinlässt. Das würden die wenigsten tun. Die meisten würden es gar nicht, auch wenn es möglich wäre, gar nicht machen. Die wenigen, die es machen würden.
Weil sie das Geld brauchen.
Weil sie das Geld brauchen. Und es wird dann entscheidend, also eine der möglichen Lösungen, die wir gerade diskutieren mit der DFL und mit dem Bundeskartellamt, ist ja, dass bestimmte Entscheidungen Mitglieder bezogen sind. Also Cateringpreise, Ticketingpreise, Wappen, Logo, Stadion, Name, alle möglichen Sachen, Sponsoren. Es würden sogar einige Sachen mehr möglich sein als bei Bayern München. Bei Bayern München haben die Mitglieder auch nicht zu sagen, ob Katar unterstützt oder nicht. Und wenn du richtig 50 plus 1, das muss ich leider sagen, die Leute, die darüber reden, haben absolut keine Ahnung.
Ich hätte natürlich jetzt noch viele Nachfragen, aber wenn du beschließt, nicht darüber zu reden.
Nein, weil es ist zu gefährlich.
Lohnt sich eine Nachfrage?
Zu gefährlich. Bestimmt. Zu gefährlich. Ja. Also ich akzeptiere, dass die Deutschen das so wollen. Ich bin Spanier. Ich kann die Deutschen in dem Sinne nur teilweise verstehen, weil das nur emotional, das ist spanisch emotional, nicht deutsch analytisch und rational. Und ich sag dir, das ist ein absoluter, gut, ich sag nichts mehr.
Holger Tromp ist ja dein Kommunikationschef, der sitzt hier und wenn man ihn sehen könnte.
Ich genieße es, ihn ein bisschen verrückt zu machen. Und ich sag dir nur, das 50 plus 1, es würde sich nichts ändern. Alle, die sagen, es würden die Preise hochgehen, es würde die Kultur, das Kulturgut des deutschen Fußballs, alles Kokolores.
Wir machen mit deiner Emotion weiter, jetzt wo du gerade so ein bisschen dich
alles Kokolores, so. Alles Schwachsinn. Würde ich nochmal wiederholen. Kann jeder mit mir diskutieren, würde ich gerne machen.
Du hast im Voraus gesagt, du bist der erste Leverkusener Chef, der die Meisterschale in der Hand halten wird.
100% überzeugt war ich da.
Tatsächlich?
Ja, habe ich vor kurzem mit den Bildredakteuren da gesprochen. Ich habe keine Zweifel, keine Sekunde habe ich gezweifelt.
Das ist stark, wenn es stimmt, das ist stark.
Ja, ich war überzeugt. Also ich sag das nicht einfach, es stimmt, ohne da. Also ich war 100%ig überzeugt.
Aber du hast ja auch gesagt, dieses spanische Temperament benutzt du manchmal auch als Ausrede.
Ja, habe ich oft in Verhandlungen genutzt in meiner Vergangenheit, im Wirtschaftsleben.
Ja?
Bin ich aufgestanden, habe ich eine Tür zugemacht, unglaublich.
Und wie waren die Reaktionen?
Ja, es wurde akzeptiert.
Tatsächlich?
Ja, weil ich Spanier bin. Wenn ich Deutscher gewesen wäre, hätte es nicht akzeptiert gewesen.
Also ist es ein bewusstes Mittel gewesen?
Ja, in der Wirtschaft habe ich das als bewusstes Mittel gemacht, ja.
Das ist spannend. Ja, also ich bin Fußballromantiker, verstehe auch alle neuen Strukturen und bin auch bereit, viele Dinge mitzugehen. Beim VAR bin ich ausgestiegen vor einiger Zeit.
Du?
Ja, wie geht's dir?
Mich nicht.
Nee?
Nee. Ich bin da 100% nicht zu. Ich stehe 100% dazu. Dass es nicht immer gut genutzt wird oder intelligent gebraucht wird, ist okay. Aber das gibt's auch. Also ich finde, mich ärgert, dass es oft zu lange dauert oder dass die, aber ich glaube, dass es heutzutage wäre das schwierig. Also ich bin da anderer Meinung wie anderen. Ich bin 100% hinter dem Videosystem. Das Beste ist, was ich am meisten mag, ist, wenn wir selber in Leverkusen, wir sind ja oft von Videosystem, hat uns sozusagen geschadet, aber es sind oft Fälle, ich kann mich an ein Bayern München Spiel erinnern, wo der Armin Adli, zweimal gelbe Karte wegen Schwalbe, zweimal Videosystem, zwei Elfmeter für uns, wir haben gewonnen und beide Male haben unsere Fans Videosystem abschaffen. Das ist sensationell. Also ich bin anderer Meinung. Ich finde Video, also ist wie ja, okay.
Ja, ich finde, er ist ja eingeführt worden, um eklatante Fehlentscheidungen zu verhindern. Das finde ich auch richtig. Also ein Phantomtor und keine Ahnung. Aber inzwischen mischt er sich ja so oft ein, finde ich jedenfalls, wo ich sage, okay, das ist mir dann zu viel. Ne?
Also ich würde zum Beispiel bei einigen Sachen würde ich das eher wie in England, dieses aberkannte Tor von Jonas Hofmann gegen Bayern München 2-1. Mhm. Man konnte das Abseits gar nicht erkennen. Das war ja minimal. Mhm. Das war ja ein Millimeter oder was auch immer. Da würde ich ein bisschen das würde ich wie die Engländer mit einer gewissen Toleranz machen.
Du willst am liebsten die Nummer 1 der Welt sein. Das ist noch.
Das habe ich vor kurzem.
Großes Ziel, ja, aber, steckt der Antrieb dahinter, sich immer zu verbessern, sozusagen, ne?
Ja, es steckt dahinter der Wille zu gewinnen, zu
man kann ja auch sagen, Moment mal, also jetzt der Caro, die Nummer 1 der Welt mit Leverkusen. Das ist ja,
ich habe ja gesagt, ich bin Pragmatiker.
Ja.
Ich weiß, dass ich nicht Nummer 1 der Welt sein kann mit Leverkusen. Zumindest nicht mit dem Budget, was wir haben. Hm.
Wer ist denn die Nummer 1 der Welt im Moment?
Also die Nummer 1 der Welt, wenn man UEFA-Koeffizient nimmt als Nummer 1 der Welt und die Europäer als Maßstab nimmt, ist, glaube ich, Real Madrid zurzeit Nummer 1. Ne? Hm.
Und so wie es machen ist, Perez haben wir schon besprochen, besonderer Mensch, der besondere Entscheidungen trifft, also Superliga und so weiter, brauchen wir jetzt gar nicht streifen, aber das war auch nochmal ein wilder Ritt, ist in welchen Dingen ein, ich will nicht sagen Vorbild oder ein Role Model irgendwie, dass man sich da annähern könnte?
Also ich finde, wenn du die Nummer 1 heißt nicht, dass die alles gut machen. Ne? Hm. Ich habe ja vorher schon gesagt, dieses Selbstverständnis von am Ende sind wir Real Madrid, am Ende sind wir Bayern München und wir gewinnen alles. Das bewundere ich schon. Also das gefällt mir. Ja, aber das heißt nicht, dass die alles richtig machen.
Und so ein Typ wie Oliver Minzlaff, der RB mit dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind, ist das eher ein Bruder im Geiste oder nicht?
Schon, ja. Bruder im Geiste, ja.
Warum?
Ja, weil er auch ehrgeizig und besessen ist.
Und RB und Leverkusen ähneln sich? Oder eher nicht?
Ich kenne RB zu wenig, um zu sagen, ob sie sich ähneln. Aber ich glaube, dass wir schon ähnliche Strukturen haben. Ich habe mir auch, als ich angefangen habe, unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Vereine angeguckt. Ich glaube, dass es eine klare Governance gibt bei RB, bei uns auch. Und wo wenige nach außen treten, wo es schnelle, klare Entscheidungslinien gibt. Ja. Mhm.
Wir haben jetzt eine Chefin. Henny? Union hat jetzt eine Cheftrainerin? Ist das jetzt in Situationen geschuldet oder wird das jetzt immer selbstverständlicher? Weil ja viele sagen ja endlich mal eine Fußballtrainerin in einem Profiverein.
Für mich ist es irrelevant, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe damals, als ich bei Bertelsmann nach 5 Monaten Geschäftsführer wurde und danach ein paar Jahre später Bereichsleiter, die ersten Geschäftsführer, die ich benannt habe als Bereichsleiter, waren Frauen, zwei Frauen, zwei Geschäftsführerinnen. Also für mich ist es, aber es gibt tatsächlich im Fußball wenige. Also wenn es gibt halt wenige, die auf den Positionen überhaupt da sind. Von daher, das ist für mich nicht der Rede wert, ob das jetzt ein Frau oder ein Mann ist. Diese müssen gut sein.
Mhm. Nochmal zurück zu den Bayern. Max Eberl, da gab es ja auch mal so einen Satz von Max Eberl, hatte ich gar nicht, ist längst eingeholt. Ich möchte nur noch mal wissen, wie unterscheidet die Arbeit von Max Eberl sich zu der Arbeit von Simon Rolfes?
Also ich kenne die Arbeit von Max Eberl nicht im Detail, von daher kann ich nicht sagen, wo er sich unterscheidet. Ich glaube, dass der Simon eine sehr, sehr gute Arbeit macht, weil er wirklich sehr detailliert, sehr fokussiert, auch die Erfahrung hat, auf bestimmte Sachen zu gucken und intelligent, analytisch vieles mitbringt, plus der Erfahrung, die er als Spieler gehabt hat, ne? Und selber auch Unternehmer, der hat ja, nachdem er 2015 aufgehört hat, noch 3 Jahre andere Sachen gemacht. Und das merkt man. Und von daher, ich kann die Arbeit nicht vergleichen. Ich kann nur sagen, die Entscheidung, damals den als Sportdirektor, zum Sportdirektor zu machen, war die beste Entscheidung, die ich in den 8 Jahren getroffen habe.
Woher wusstest du das, dass er das kann?
Ich habe die Hoffnung gehabt, dass er das kann, und ich habe natürlich viel mit ihm geredet, ich habe viel analysiert, ich habe damals auch mit dem Headhunter gesprochen, der mich geholt hat und gefragt, was sind die Kriterien für dich für einen guten Sportdirektor, habe das abgeglichen mit den meinen Erfahrungen und so. Und
noch einmal zu Max Eberl, Zitat Fernando Caro, wir haben ein belastbares Verhältnis. Das ist jetzt aber trotzdem keine richtige Liebeserklärung, finde ich.
Aber ich freue mich, wenn er erfolgreich ist bei der Champions League und die Champions League dieses Jahr gewinnt.
Tatsächlich?
Ja.
Weil du kein Real-Fan bist?
Nee, weil das für unsere Qualifikation in Deutschland die Punkte bringt.
Euer Anspruch ist die Champions League?
Hundertprozentig. Mhm.
Geht das gut?
Davon bin ich überzeugt. Mhm. Ja, es kommt jetzt auf jeden Fall noch Stuttgart, es kommt noch Leipzig. Bayern haben wir unentschieden gespielt, leider. Das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Ja, wir haben viele Punkte abgegeben mit unentschieden Heidenheim, ja. Unentschieden München. Boah. Und in Freiburg, Mainz, Gladbach, wo waren denn? Union verloren, also da sind natürlich Spiele, Augsburg verloren, da sind natürlich Spiele, wo wir massenweise Punkte liegen haben lassen. Ne?
Mhm. Robert Andrich war bei uns im Podcast. Der hat Flo Wirtz geraten, überall hin, nur nicht zu den Bayern. Was hast du da gedacht?
Ich habe Florian Wirtz geraten, hier zu bleiben. Aber wenn er weggeht, ist natürlich Ausland besser. Ne? Also warum soll man einen Konkurrenten von uns in der Bundesliga stärken? Also Florian kannte schon unsere Meinung, aber am Ende hat er entschieden.
Mhm. Wie ist der Draht noch? Gut. Zur Family, zu ihm?
Family war ab und zu mal hier. Simon hat, glaube ich, den Anfang des Jahres beim Spiel in der Premier League gesehen. Ist noch eng und gut.
Mhm. Was sagst du zu seinem Weg bis jetzt? Also am Anfang lief's nicht. Da gab's mal ein kleines Hoch. Liverpool insgesamt ja, hat's ja nicht so leicht, ne?
Schwieriges Jahr für Liverpool, aber Florian wird, egal wo er hingeht und egal, wird immer erfolgreich sein. Da habe ich null Zweifel.
Und du hast ja immer noch einen engen Draht zu Xabi Alonso, logischerweise. Das ist ja der Trainer, den du hier installiert hast, mit dem ihr so wahnsinnig erfolgreich gewesen seid. Ganz besonderer
Trainer werden bei uns vom Gesellschafter aus und Vorsitzenden Werner Wenning entschieden. Mhm. Aber natürlich haben Simon Rolfes und ich mit Werner Wenning die Entscheidung dann getroffen. Und da ich habe nur dazu beigetragen. Aber am Ende entscheiden solche Sachen der Gesellschaftsausschuss.
Und wenn ihr das vorschlagt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es durchgewunken wird.
Ja, wir müssen schon überzeugen.
Mhm. Wie schwer war das, die Gesellschaft da von Xabi Alonso zu überzeugen?
Ja, der Wenning hat sich auch lange mit ihm unterhalten und war am Ende genauso überzeugt wie Simon Rolfe, so wie ich.
Mhm. Also, dass Xabi Alonso ein besonderer Mensch und Trainer ist, ist ja unbestritten. Also ich fand immer es gibt ja Menschen, die bringen irgendwas mit, ne, wenn sie irgendwo hinkommen und du denkst schon so, es ist irgendwie ein bisschen mehr als bei vielleicht anderen. Ne?
Extrem.
Ja.
Extrem.
Hm. Kann man das, gibt's sowas in der Wirtschaft auch? Oder gibt's das eher dann in solchen emotionalen Momenten oder bei Sportlern, die schon selber viel erreicht haben als Spieler?
Und in der Wirtschaft gibt's auch Leute, die einen sehr beeindrucken und die ja auch einen Background oder eine Erfahrung haben.
Und wenn du mit ihm telefonierst, mit Xabi, wie oft macht ihr das noch? Wie oft tauscht ihr euch aus?
Also wir haben jetzt vor kurzem, weil ich jetzt eine Woche in Spanien war, in Ostern, haben wir uns zweimal gesehen.
Mhm.
Wir haben zweimal 18 Loch zusammengespielt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und? Welches Handicap?
Er ist besser wie ich.
Tatsächlich?
Ja. Ich habe ja seit 9 Monaten nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war sogar mit ihm im Trainingslager. Von da, oder vor 1,5 Jahren. Also.
Tatsächlich?
Aber jetzt
war Leverkusen,
ich bin der Mitglied,
noch so einen schönen Platz. Dabei hat Leverkusen noch so einen schönen Platz hier.
Direkt ja, um. Aber er hat nicht, also weil der Trainer ist, er hat jetzt Zeit, deswegen.
Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich dachte jetzt, dass du hier spielst. Also in
hier spiele ich nicht. Nee. Ich habe keine Zeit und so. Aber jetzt war ich in Madrid 4 Tage und dann habe ich 2 Mal mit ihm gespielt.
Und der geht jetzt nach Liverpool?
Das hat er mir nicht gesagt.
Nee?
Nee.
Ja. So eine Rückholaktion wäre doch ganz cool irgendwie. Schwierig.
Glaube ich nicht.
Ja. Wie ist die Perspektive in Zukunft? Also der Umbruch ist jetzt rum, logischerweise. Nochmal wird's oder soll es so einen nicht geben? Und das heißt, wenn man die Nummer 1 sein will, zumindest in der Bundesliga, ist als mittelfristiges Ziel was realistisch?
Was realistisch ist, natürlich Champions League Qualifikation, das ist ja.
Aber ich meine jetzt so in 2-3 Jahren, wann ist es realistisch zu sagen, man formt wieder ein Team, was wirklich.
Ja, wir sind gerade dabei. Also ich habe das ja schon vor ein paar Wochen gesagt, Simon hat das nochmal bestätigt. Also es ist natürlich nicht einfach und man kann das auch nicht planen, aber unser Ziel ist es schon, versuchen wieder eine Meistermannschaft aufzubauen, die den Bayern ärgern kann. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage. Das weiß man noch im Sport, dass es nicht alles planbar ist. Aber unser Ehrgeiz, das nochmal zu wiederholen, ungeschlagen oder nicht ungeschlagen, ist relativ egal. Hauptsache, wir holen die Scheine nochmal, ist schon da.
Mhm.
Aber am liebsten würde ich natürlich die Champions League holen. Aber das war der Plan für 25 mit Xabi. Das hat nicht so ganz geklappt, weil die Bayern uns rausgeschmissen haben im Achtelfinale.
Ihr habt ja so einen Fünferplan bei Leuten oder bei Spielern, die ihr holt. Intrinsische Motivation, Widerstandsfähigkeit, Fokus, soziale Kompetenz, Durchsetzungsvermögen. Ist das auch in der Reihenfolge so, wie du dir Spieler anguckst? Oder?
Also erstmal bei Spielern bin ich nicht so nah dran wie bei Trainern. Also Spieler muss hauptsächlich Simon und die Kaderplanung, Kim Falkenberg, die ganze Scouting-Abteilung überzeugt sein, in welchen Positionen. Da wird das mit dem Trainer besprochen. Und wir haben natürlich bestimmte Kriterien, die wir versuchen zu checken, aber das heißt nicht immer, dass es klappt oder dass es auch in der Realität so ist, wie wir vorher gecheckt haben. Aber wir versuchen schon eine Mannschaft zusammen zu haben, die sehr professionell fokussiert und auch mit viel Motivation für Erfolg zusammenzuholen. Ne? Mhm. Dass natürlich viele dann noch weitergehen, wenn die erfolgreich sind, ist natürlich leider so. Deswegen müssen wir auch versuchen, die wir haben, auch länger zu behalten.
Wenn wir einen kleinen Sprung machen zur WM. Also du als Spanier bist wahrscheinlich mit deinem Team sehr happy im Moment.
Als Spanier nicht schlecht, aber ich war ja bei der EM zum ersten Mal in meinem Leben für Deutschland und gegen Spanien beim Viertelfinale. Da war ich in Stuttgart da und
ich war auch da.
Da habe ich Deutschland unterstützt.
Wie kommt das?
War ich traurig. Ja, Rudi Völler als Chef der Nationalmannschaft. Wir hatten drei Spieler. Wir haben Florian Wirtz, Jonathan Tah, Robert Andrich gehabt in der Mannschaft. Grimaldo war auch sauer. Der hat danach, als er zurückkam, ich wusste gar nicht, dass du für Deutschland mit Fernando. Ja, einmal, diesmal, weil es in Deutschland war, die drei Deutsche, Rudi Völler Chef. Also ich würde mir eine WM-Finale Spanien-Deutschland wünschen.
Aber wie weit sind die auseinander im Moment spielerisch? Also viele sagen ja, wir gehören zum Favoritenkreis. Bin da nicht ganz so optimistisch, sagen wir es mal so.
Also ich würde Deutschland nicht zum Favoritenkreis zählen, aber Deutschland ist immer in der Lage, Weltmeister zu werden. So würde ich das nennen. Mhm. Von daher würde es auch nicht überraschen. Aber es muss natürlich schon, es müssen alle Topspieler, wie Rudi immer sagt, unverletzt bleiben. Und es muss auch, die Frage ist die Konstellation, in welchem Strang, gegen wen spielen wir Achtel-Playoff. Am Ende im Playoff, wir haben das ja oft erlebt, auch als Deutschland Weltmeister geworden ist. Da gab es auch Spiele, wo mit Elfmeterschießen oder Spanier, Europa, also Italien, Elfmeterschießen, Viertelfinale, da wären wir nicht Europameister geworden. Also es gibt immer wieder Situationen in einer Weltmannschaft bei K.O.-Runden, wo auch ein bisschen Quäntchen Glück dazugehört.
Jetzt reden wir wieder über dich. Was ist dein Plan für die nächsten 5, 6, 7 Jahre?
Ja, weiterhin erfolgreich zu arbeiten.
Und dann?
So viel Erfolg wie möglich zu haben.
Kannst du dir vorstellen, wenn das hier mal irgendwann, wenn du nicht mehr Chef bist, sein möchtest, wie auch immer, was machst du dann?
Ja, dann genieße ich die Zeit mit meiner Familie und meiner Frau.
Was macht der Campus? Wie sehr willst du dir noch vorantreiben? Nachwuchsarbeit ist ein Riesenthema natürlich bei allen. Dann möchte jeder aus den eigenen Reihen gute Leute bis in die Profis bringen und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig, weil es vielen einfach nicht gelingt. Also nicht nur in Deutschland, sondern die Quote ist halt wirklich klein. Andere Nationen machen das ein bisschen besser. Wie weit seid ihr da?
Gut, am Ende sind wir da von der Kommunalpolitik abhängig. Ich glaube, dass wir jetzt der Kommunalpolitik einen Vorschlag gemacht haben, den wir extrem, extrem reduziert haben, um sozusagen entgegenzukommen. Mehr können wir nicht. Und ich habe die große Hoffnung, dass im Laufe des Junis und Julis die Politik einsehen wird, dass es eine Win-Win-Win-Situation für alle ist und dass wir am Ende auch das Okay von Monheim bekommen, das Okay des Regionalrates da und auch entsprechend auch in den Bau gehen können oder in den B-Plan-Verfahren, Bebauungsplan. Es ist ja nicht einfach, in Deutschland gibt es ja viele Verfahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir leider mit sehr vielen Zugeständnissen, aber dass wir das erfolgreich machen werden können.
Wie weit weg seid ihr denn von eurer ursprünglichen Idee?
Gut, wir sind schon ein bisschen weit weg, aber man muss ja pragmatisch sein. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir natürlich entsprechend uns umstellen und wir haben versucht, die Themen, die dann uns herangetragen wurden, so weit wie möglich mit einzunehmen und entsprechend einen Vorschlag zu machen.
Wenn das alles perfekt läuft, ist es wann
dann
bereit?
Dann wird das 29 oder so oder 30 spätestens gebaut sein.
Also zusammen mit der neuen Meisterschaft quasi.
Oder als Geschenk für die Meisterschaft.
Fernando Caro, vielen Dank für die Zeit. Es war sehr interessant, sehr lehrreich, viel mitgenommen. Also auch was Schubladendenken, Deutschland, Spanien, Emotionen. man bekommt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie du den Verein führst und wo du deine Prioritäten setzt. Das hat mich doch sehr beeindruckt. Vielen Dank dafür.
Nicht zu danken.
Und das war Spielmacherfußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir waren zu Gast in Leverkusen, in der Bayer Arena. Mit dem Chef Fernando Caro haben wir eigentlich auch über Fußball gesprochen, aber auch über vieles andere, wie die Deutschen ticken und wie der Spanier in Deutschland tickt und über viele andere Dinge, die im Fußball passieren und passieren werden. Also unbedingt reinschauen bei Sky in langen Ausschnitten oder reinhören, überall, wo es Podcasts gibt. So, tschüss aus Leverkusen.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.